Guten Morgen, es ist Samstag, der 4. Mai 2024 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, denen völlig egal ist, ob ihr Chef eigentlich weiß, was sie gerade so machen. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine Bitte kennt ihr. Dieser Podcast hat keine Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Solltet ihr also auf YouTube oder anderen Zensurplattformen mit Werbung belästigt werden, dann weder mit unserer Erlaubnis noch unserer Beteiligung. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr unseretwegen schon euren Browser aufmacht, abonniert doch auch gleich den Newsletter zur Sendung auf paulbrandenburg.com/newsletter. Dafür werdet ihr dann nicht nur mit allen Quellen und Links zur Sendung belohnt, sondern ihr stellt auch sicher, dass wir selbst dann in Verbindung bleiben, wenn die Reichsdemokratieführerin demnächst anfangen sollte, im Internet die großen Plattformen zu schließen. Wie weit sie mit ihrem Abriss unseres Grundgesetzes in den vergangenen Wochen gekommen ist, das klären wir heute in einem Alpensolo mit der Präsidentin der Idi Amin Gesellschaft für Redefreiheit, Journalistin und Moderatorin Melina Preradovic. Ich grüße dich, Melina.
Ich warte noch auf den Tag, wo du mich als Stimme der Vernunft vorstellst.
Oh, das, ganz viel Wein oder so könnte das passieren. Nein, ja, auch, aber das Stimme der Vernunft, das hätte so einen extrem drögen Beigeschmack oder sowas. Das hätte was einschläfernd langweiliges.
Das hat was von Elder Statesman, verstehst du?
Ja, ja, von alt und öde. Irgendwie.
Ja, ja,
wenn du das möchtest, stelle ich dich jetzt so vor. Nicht?
Ja.
Also ja, oh, gut. Es ist zum Teil auch vernünftig, was du sagst. Melina, das ist nicht ohne Grund, Idi Amin, es ist wieder soweit. Das ist wirklich wie bestellt eigentlich. Ich habe es vorher nicht so gesehen und es entsprechend getimt. Aber tatsächlich gab es wieder eine Preisverleihung. Du hast es sicher auch mitbekommen. Das SPD-eigene sogenannte Regierungsnetzwerk Deutschland jubelt. Das ist die Truppe von Transjournalisten, die hinter solchen Blättern, Altpapierblättern steht, wie der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung oder der Leipziger Volkszeitung. Die schreiben über den Grimme-Preis, Zitat, beim begehrten Grimme-Preis für Qualitätsfernsehen gehen, ja, es steht da wirklich, ja, begehrt und Qualitätsfernsehen, gehen die Privatsender dieses Jahr völlig leer aus. Bekommen haben die ganzen Preise nicht die freien Medien, du bist überrascht bestimmt.
Ja, ganz überrascht, ja. Wobei sondern, das vielleicht im Sinne von Herrn Grimme gewesen wäre, aber gut, das ist lange her.
Tja, also es haben ihn alle Stifter oder Berater des Gremiums bekommen. Denn man muss wissen, diese Grimme-Preis-Geschichte wurde gestiftet wohl vom Verband der Deutschen Volksschulen. Das wird aber dann im Beirat organisiert oder praktisch umgesetzt, im Wesentlichen vom ZDF. Und das hat sich selbst prämiert. Also und die ARD.
Ich habe sogar ein bisschen was gesehen auf Dreisat.
Oh
und
Gott.
Ich habe wirklich gedacht, also das war alles so weit weg. Also die sind in Wokismus ertrunken. Das war weit weg von sämtlichen Lebensrealitäten. Und die haben sich gegenseitig hochgejubelt. Frau Bossetti hat ja auch einen bekommen.
Linda Bossetti. Die zweitberühmteste Lüftlerin aller Zeiten.
Ja, und ich meine, die läuft ja unter Comedian, ne? Also gut, das tut Böhmermann auch. Aber diese Frau ist nicht komisch. Oder es ist eine ganz andere Art von Humor.
Ja, komisch. Komisch ist die sehr, aber halt nicht lustig.
Ja, also, okay.
Hat er einen gelandet. Ja, was soll man sagen? Also es ist halt, ich meine schon, diese Zeile sagt doch alles. Ja, den begehrten Grimme-Preis für Qualitätsfernsehen. Also das ist, wenn so ein Waschmaschinenverkäufer dir auf der Straße entgegengerannt kommt, während du gerade Kartoffeln kaufen möchtest und dir erklärt, warum du dringend eine Waschmaschine brauchst, dann bist du ja auch skeptisch.
Und Qualitätsfernsehen hört sich jetzt nun wirklich alt an. Ich meine, Fernsehen hört sich schon alt an, aber Qualitätsfernsehen ist noch älter.
Und dann ist er auch noch begehrt. Also wie gesagt, das ist auf der Straße, wenn ich da anspreche. Sie haben aber ein Mordsglück, dass ich Sie jetzt anspreche und Ihnen was anbiete. Was für's? Ich wirklich? Ja, ja. Denn ich biete Ihnen etwas, was Sie unbedingt haben wollen. Ach so? Naja, dass denen das nicht selber auffällt. Also vielleicht fällt es denen
nein, auch. Nein, diese Blasen sind fest geschlossen.
Okay.
Ja, das hat man doch an Frau Ammann gesehen. Die nicht. Ja gut, nee, ja. Das war noch was anderes. Die hat nicht mal ihr eigenes Erzeugnis, den Spiegel gelesen damals.
Das glaube ich dir nicht. Also das müssen wir gleich aufklären. Die Dame ist eine Spiegel, sogenannte Journalistin beim Bill Gates Magazin. Sogar das, bei Bill Gates Magazin Der Spiegel, und saß in einer staatlichen Talkshow und erklärte dort, sie wusste nicht, dass nun die europäische Staatsanwaltschaft gegen Frau von der Leyen wegen der sogenannten Impfstoffe ermittelt.
Nee, in der Talkshow hat sie gesagt, es wäre eine Lüge. Ich glaube, Kupala hatte das, der AfD-Mann hat das gesagt, und sie sagte, das ist gelogen, dass es offizielle Ermittlungen gegen von der Leyen gibt. Das ist gelogen. Und hat dann hinterher nur auf Twitter, also jetzt X, hat sie dann nur gesagt, oh, da hätte sich vertan, hätte ja auch im eigenen Spiegel gestanden.
Für die Korrektur hat sie einen Grimme-Preis verdient, finde ich.
Ja,
also das
absolut.
Ganz schnell, wir sollten sie doch vorschlagen dafür.
So. Ja, also Idi Amin, der lacht schon in der Ecke, würde ich sagen.
Der kommt aus dem Komfortlachen gar nicht mehr in Schlaf. Der sitzt da, guckt sich das Ganze an und sagt, so schön hätte er das nie organisieren können. Ja, und Idi Amin ist tatsächlich auch ein schönes Stichwort. Schön im nicht schönen Sinn, denn Idi Amin steht für Krieg, Mord und ein Maß an Gemetzel, das wir lange nicht hatten, aber auf das wir uns hinarbeiten. In dem Fall dank Emmanuel Macron, denn der hat nun der kriegerischen Gesamtsituation einen draufgesetzt. Der Deutschlandfunk berichtet unter anderem, der französische Präsident hatte am Donnerstag eine Grundsatzrede an der Sorbonne in Paris gehalten. Darin hatte Macron gefordert, Europa müsse angesichts militärischer Bedrohung, der Konkurrenz durch die USA und China sowie einer Infragestellung der Demokratie seine Souveränität ausbauen. Macron forderte dabei eine Debatte, inwiefern zum gemeinsamen Militärkonzept der EU auch eine atomare Bewaffnung gehöre. Angesichts der Herausforderungen, vor denen Europa stehe, dürfe man nicht ängstlich und feige werden, schrieb daraufhin Fritze Merz in seiner wöchentlichen E-Mail an seine Anhänger. Ich meine, da musste ich wieder lachen. Ich frage mich, wie viele Menschen dieses Blatt abonnieren oder diese Mail.
Nein, ich bin ja da drauf gegangen mal auf diese E-Mail. Da musst du dich, also, aber du kriegst ja gar nichts zu lesen, wenn du nicht erstmal deine E-Mail-Adresse hinterlegst. Ja? Also
hast du
wieder aufgegeben.
So.
Nee, habe ich nicht gemacht.
Also jedenfalls Merz schreibt jetzt eine Rundmail und sagt, was der Macron gesagt hat, da stimme ich zu. Europa braucht jetzt eine kraftvolle Antwort auf die kraftvolle Forderung von Macron. Also Kurzfassung, Macron will Atombomben, Friedrich Merz sagt, super, jetzt müssen wir handeln.
Ja, ich glaube, Friedrich Merz geht es in erster Linie darum, sich bei Macron einzuschleimen. Ja, Merz möchte ja Kanzler werden, und Olaf Scholz, der jetzige Merkel-Kanzler, der versteht sich ja nicht so gut mit Macron. Das weiß ja nun jeder. Also das deutsch-französische Verhältnis ist arg angespannt. Also reist jetzt Merz nach Paris und schleimt sich ein. Ja, also im Grunde die Zukunft, für die Zukunft. Und dass es darum geht, das sehe ich auch an einem Post auf X von Friedrich Merz. Da steht, der französische Präsident Macron hat allen Behörden untersagt, die sogenannte gendergerechte Sprache zu nutzen, um die schöne französische Sprache zu schützen. Auch wir könnten auf die Mehrheit der Bevölkerung hören, die Gendersprache ablehnt. Also für mich will er sich bei Macron schon mal schön einschleimen, für den Fall, dass er dann Kanzler wird, und er möchte Olaf Scholz ausboten. Und das erinnert mich ein bisschen an Angela Merkel, die damals als Schröder den Amerikanern gesagt hatte, er geht nicht mit der NATO in den Irakkrieg. Ist Angela Merkel gleich nach Washington gereist und hat gesagt, aber wenn ich an der Macht bin, ich wäre sofort dabei. Ja.
Tja, und also, wer kam dann an die Macht? Ja. Tatsächlich finde ich aber diese Macron'sche Nummer gar nicht so unbeachtlich. Macron hat ja dann auch noch gesagt, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, EU-Bodentruppen, europäische, also französische wahrscheinlich in erster Linie, Macron alleine entscheidet ja nicht, oder auch NATO-Truppen, sagte er wörtlich, auch das entscheidet natürlich nicht alleine. Das wäre dann angezeigt, wenn die Russen da eine Linie durchbrechen oder wenn Selenskyj das fordert. Nun nehme ich mal an, dass er nun nicht automatisch Herrn Selenskyj die Entscheidung überlässt, wann NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren. Da wird es Absprachen im Hintergrund geben. Aber das ist eine weitere Eskalation, die Macron da anstrebt. Ich meine, das kann man alles als Gerassel abtun. Aber
ja, Macron eskaliert ja schon seit Wochen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas sagt. Ja? Das heißt, es sind immer diese Nadelstiche, das sind diese Schlagworte, die in die Welt geworfen werden, dass die Leute sich dran gewöhnen. Das ist auch das Wesen von Propaganda, das haben wir ja auch in jeder Sendung. Ja? Die Leute müssen es alle mal gehört haben, Bodentruppen, Atomwaffen. Wenn du das 5-mal gehört hast, dann gehört das für dich schon zur Normalität. Ja. Und ich glaube, dass das auch mit ein Sinn von solchen Reden ist zum Beispiel.
Ich bin überzeugt, dass unsere Demokraten den Krieg wollen, um des Krieges willen. Also sie brauchen den Krieg, ähnlich wie Netanyahu den Krieg braucht oder auch Zelensky den Krieg braucht, um an der Macht zu bleiben. Sie sind einfach so abgewirtschaftet und sie haben nichts anderes, sich ihr mörderisches Regime noch an der Macht zu halten, eben als die Menschen da in einen Krieg zu stürzen und ihnen einzureden, jetzt sei nicht der Zeitpunkt. Also mitten in der Schlacht wechselt man ja nicht die Pferde. Man sieht es ja an dem, was Netanyahu auch gerade passiert. Der hat ja jetzt offensichtlich Angst. Und zumindest ist die Frankfurter Rundschau berichtet darüber, dass Netanyahu wohl gesagt habe, vorbeugend gegen einen möglichen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, dass wenn das denn kommen sollte gegen ihn, dann sei das Zitat ein beispielloses antisemitisches Hassverbrechen. Das sagte Netanyahu in einer Videoansprache am Dienstag. Also der merkt, dass ihm da so einiges droht an Konsequenzen.
Ja, aber es ist sowieso spannend, was dort in Israel passiert. Ich frage mich ja wie jede Woche, was will Israel mit diesem endlosen Krieg? Und es gibt ja nicht wenige israelische Stimmen, und zwar auch mächtige Stimmen, die für eine komplette Umsiedlung der Palästinenser nach Ägypten plädieren. Ja, da gibt es die Denkfabrik Misgav-Institut. Das hat so eine Studie, so einen Plan vorgelegt. Der Autor ist ein hochrangiges Mitglied des regierenden Likud, Amir Weidmann. Ja. Und der Geheimdienstminister Amilel hat dieses Papier unter dem Logo seines Ministeriums übernommen. Also auch die komplette Vertreibung der Palästinenser ist jetzt weit mehr als eine Verschwörungstheorie. Und das wird auch von prominenten israelischen Politikern und auch Ex-Generälen unterstützt. Finanzieren soll das Ganze, also diese Umsiedlung der Palästinenser, in erster Linie sollen die westlichen Regierungen zahlen, die den Ägyptern, die Palästinenser dann aufnehmen sollen, was sie, glaube ich, gar nicht wollen, ja, die Schulden erlassen. Also Israel möchte schon für die Umsiedlung selber zahlen und dann sollen die westlichen Regierungen den Ägyptern halt die Kohle hinten reinschieben. Ja, ein hübscher Plan. Also ich persönlich glaube nicht, dass die Israelis in der Masse so denken. Ja?
Nee.
Ich glaube, sie haben eine Regierung und ein Militär. Man darf nicht vergessen, die haben sich bei diesem grausamen Überfall der Hamas so dermaßen blamiert, ja, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sie das Problem jetzt endgültig aus der Welt schaffen wollen. Und Premier Netanyahu ist ja auch auf die Extremisten in seiner Regierung angewiesen. Wenn er stürzt,
regiert mit bekennenden Faschisten, ja, das muss man mal dazu sagen.
Genau, wenn er stürzt, warten ein paar Korruptionsprozesse auf ihn und dann wandert der höchstwahrscheinlich in den Knast. Also dort in Israel ist ja auch schon ein Präsident in den Knast gewandert. Ja? Also dass sowas passiert dort. Also die Israelis gehen nicht umsonst andauernd auf die Straße und die stecken im Krieg und auch in einer ganz tiefen politischen Krise, die ja auch schon seit Jahren andauert. Ja.
Ja, und was gibt es besser gegen innenpolitische Krisen und schwankende Regierungen als ein Krieg im Äußeren? Das ist leider eine blutige Tradition der Weltpolitik. Dass es da unten tatsächlich nicht besser wird dabei, merkt man auch am Stand der Gespräche. Also beziehungsweise es gibt zumindest Gespräche, ich versuche es ja irgendwie positiv zu sehen, ebenfalls der Frankfurter Rundschau entnehmen wir, dass Israel der Zitat der Hamas eine letzte Chance für eine Waffenruhe gibt vor der geplanten Bodenoffensive in Rafah. Hat Israel gefordert, dass die Hamas nun die letzten Geiseln freiließe oder eine Liste konkreter Geiseln veröffentlicht, die freigelassen werden soll. Die Hamas lehnte das wohl ab, ist auch der Frankfurter Rundschau zu entnehmen, und fordert stattdessen eine Zusage des bedingungslosen Endes der Kämpfe. Auch eine, kann man sagen, ein bisschen unrealistische Maximalforderung, Milena, aber zumindest, ich meine, wenn irgendwo Optimismus aufflammt, kannst du ihn wieder austreten, zumindest sprechen die beiden Seiten ja offensichtlich miteinander und eine Verhandlungslösung ist offensichtlich etwas, das nicht kategorisch abgelehnt wird.
Ja, ich drehe es jetzt mal wieder aus.
Ja, das war klar.
Ich persönlich, ich weiß nicht, ich bin ja natürlich da nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es wenig Sinn macht, wenn die beiden doch sehr hasserfüllt Verfeindeten wie Hamas und die israelische Regierung direkt miteinander verhandeln. Ich glaube, es wäre schon besser, wenn sich andere Verhandler einmischen, Katar oder irgendjemand, ja. Aus dieser Ecke, die ja, so ist ja der erste Geiseldeal zustande gekommen, ja. Nicht durch direkte Verhandlungen. Und ich glaube, ja, jeder möchte, also sowohl die Hamas als auch Israel, die möchten jetzt beweisen, dass sie sich bewegen würden, aber natürlich nicht mit den Maximalforderungen der anderen und so. Also
klar,
ich halte das nicht für sonderlich aussichtsreich. Hoffe allerdings, dass ich mich irre.
Ich habe aber eine Aussage zumindest, die ich mich festlegen kann. Wer nicht geeignet ist als entsprechender Vermittler? Oliver Ofczar, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Das ist der deutsche Gesandte in Ramallah im Westjordanland. Denn der ist nämlich, wie wir dem Spiegel gerade entnehmen können, offensichtlich bei einem Treffen dort der EU-Missionsleiter von einer, Zitat, aufgebrachten Menschenmenge vertrieben worden. Während eines Termins des deutschen Repräsentanten sei es zu einer bedrohlichen Situation gekommen. Er musste sich schnell zurückziehen, wurde wohl fraglich beworfen, auf jeden Fall beschimpft. Als Vertreter
Katrin Göring-Eckardt, der Palästina, von Palästina, ja.
Aber ich glaube, das tat dem irgendwie mehr weh als Katrin Göring-Eckardt, weil ich meine, Palästinenser und gerade Ramallah ist ja etwas, wo die Deutschen sich so viel darauf einbilden, dass sie so wahnsinnig tolle Hilfe geleistet hätten. Katrin Göring-Eckardt weiß zumindest, wenn sie in Ostdeutschland unterwegs ist, dass das passieren kann. Die halte ich übrigens auch für eine schlechte potenzielle Vermittlerin. Aber Thema unlustige Aussichten, was gerade auch hochkocht und wenig in den deutschen Mainstream-Medien, ist ja Georgien, Melina. Wir sehen, dass da in der Hauptstadt Tiflis, ja, was eigentlich, etwas passiert, was man als die nächste Farbenrevolution, also die nächste CIA-lancierte Veranstaltung sehen könnte, in unmittelbarer Umgebung zu Russland ein Regime zu destabilisieren, um dort ein Genehmes zu installieren. Der Deutschlandfunk, das deutsche Staatsmagazin, das deutsche Staatsmedium schreibt, in der georgischen Hauptstadt Tiflis sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen eine Gesetzesinitiative der Regierung, nach der Nichtregierungsorganisationen und ihre Finanzierung, ähnlich wie in Russland, strikter kontrolliert werden sollen. Die Europaabgeordnete von Kramon warnt, das Gesetz würde den Beitrittsprozess Georgiens zur EU zum Stillstand bringen. Ja, das sagt doch eigentlich schon alles, oder?
Ja, aber schön, dass, was sie auch noch sagt, das führe zur Abschaffung und Zerstörung der freien und unabhängigen Zivilgesellschaft. Da habe ich jetzt echt nach der Logik gesucht.
Und des Qualitätsfernsehens.
Und des genau, ja. Ja, ja, das ist natürlich, ich denke, auch eine Strategie, um Putin natürlich zu schwächen und abzulenken. Ja. Eine neue Front kann Russland ja jetzt nun gar nicht gebrauchen. Also das ist mit Sicherheit auch so ein Sinn dahinter. In der Ukraine haben wir gesehen, wie diese Farbenrevolution funktionieren. In Weißrussland und Serbien haben wir gesehen, wie sie nicht funktionieren. Also diese CIA-gestützten und auch durchfinanzierten, dieser Aufbau von Revolutionen. Ja, müssen wir mal sehen. Also, dass es diese von der CIA und natürlich auch anderen, wahrscheinlich auch unseren Geheimdiensten,
also der CIA,
Gruppen gibt. Ja, das ist ja offensichtlich und das ist ja auch nichts Neues. Ne? Aber klar, man kann so auch EU-skeptische Regierungen loswerden und das Szenario könnte so ausgehen, also Zehntausende protestieren, die Polizei knüppelt die Demos wieder nieder, also was sie ja tut in Georgien, ne? Hm. Der Wertewesten empört sich und unterstützt dann offen. Ja? Und bei der momentanen Kriegslust ja vielleicht auch mehr. Also vielleicht Bodentruppen. Alles natürlich, um die Demokratie zu retten. Unsere Demokratie. Und es spitzt sich ja generell weltweit zu. Was ich auch ganz interessant finde, Russland hat angekündigt, mit den BRICS-Staaten eine eigene Getreidebörse aufzubauen. Ja. Und bei dieser Getreidebörse soll dann nicht mehr mit Dollar, sondern mit der jeweiligen Landeswährung bezahlt werden. Und dann wird möglicherweise der chinesische Yuan oder der Rubel die neue Leitwährung werden. Und das wäre natürlich ein weiterer mächtiger Tiefschlag gegen die USA. Man muss sich mal überlegen, dass die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also inzwischen sind es, glaube ich, auch schon wesentlich mehr,
genau,
oder die sind gerade dabei, aber das sind jetzt die Urstaaten. Allein diese Urstaaten stellen 42% der weltweiten Getreideernte her und verbrauchen 40%. Das ist also ein riesiger Machtfaktor. Ja? Und die US, und das, sagen wir mal, wenn dort der Dollar keine Rolle mehr spielt, wird das den Dollar enorm schwächen. Und die USA werden das nicht einfach hinnehmen wollen.
Nein.
Und das auch hier echtes Kriegspotenzial.
Man sagt, einige sagen sogar, das ist das, was dahinter steckt. Deswegen ist China ja hinter Russland der eigentliche Gegner. Zu diesen BRICS-Staaten gehört ja seit 2024 auch der Iran, muss man dazu sagen. Das ist ja auch einer der momentan immer wieder gescholtenen.
Und damit viele Ölvorräte. Ja, sowieso. Also BRICS ist jetzt
und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, die VAE sind auch dabei. Und die haben nicht nur Öl, sondern auch Bargeld. Also das ist eine riesengroße Organisation, die den Amerikanern massiv Konkurrenz macht. Auf jeden Fall. Und wenn man sich dann überlegt, dass jetzt dieser Protest der EU gegen den Einfluss von Nichtregierungsorganisationen, das ist ja herrlich. Also im Prinzip geht es in Georgien darum, dass Georgien nicht möchte, dass Bill Gates den dortigen Spiegel finanziert, genau, um es direkt zu sagen. Oder eine sogenannte Umweltorganisation, eine Kampagne für die örtliche Grünen-Partei und gegen die örtliche AfD-Partei. Das sind alles die Dinge, die in Deutschland regelmäßig passieren. Ja, das muss man sich immer wieder bewusst machen, wenn ein Bill Gates hier Eckart von Hirschhausen finanziert oder halt eben den besagten Spiegel oder wie in Berlin geschehen, diese Volksabstimmung für irgendwelche Zwecke. Also letztlich will Georgien sich nur diesen Dingen entziehen und das ist dann ja das russische Antidemokratie aus deutsch-europäischer
Sicht.
Ja, genau.
Ja, aber die Russen machen das ja schon. Ne? Die Russen haben das ja auch schon gemacht und es ist interessant, dass jeder nur schreit, das ist antidemokratisch, aber niemand anscheinend mal kurz überlegt, was diese NGOs dort machen, ja. Und dass man da vielleicht tatsächlich der Ansicht sein könnte, dass man das nicht haben will, ja. Das sind ja auch eventuell CIA-finanzierte Geschichten.
Nein.
Nein, auf keinen Fall.
Nein, komm, wirklich nicht. Kommen wir zu was völlig anderem, nicht CIA-finanzierten, dem Impfbetrug. Ja, und der WHO. Das ist ja interessant, was da gerade passiert, um es abgeschwächt zu sagen. Wir wissen, die WHO bemüht sich unter ihrem Vorsitzenden Berufsterroristen Tedros, der als kommunistischer äthiopischer Terrorist sich da in das Amt versetzen ließ, versucht gerade im Eilverfahren ihren sogenannten Pandemievertrag durchzubekommen. Denn es wächst gegen diesen ja eigentlich Weltregierungsvertrag, der über diese Verblendung, kann man sagen.
Bitte? Das sagen die ARD-Faktenfinder. Alles Fake News.
Ach so, ja gut, Entschuldigung. Mhm. Das Qualitätsfernsehen. Versucht also jetzt in Zukunft sozusagen den Direktdurchgriff zu bekommen. Holland ist nur ein Teil der Niederlande. Die Niederlande haben gerade abgelehnt in ihrem Parlament, diesen Vertrag zu ratifizieren. Auch in der Schweiz tobt eine lebhafte Debatte. Und es gibt Grund zu der Annahme, dass einige der Länder es nicht mitmachen werden. Und die WHO ist sogar nach ihren eigenen Regeln so weit ins Hintertreffen geraten derzeit, dass sie eigentlich nicht mehr im Plan liegt, was diese Ratifizierung abgeht. Und jetzt bricht sie dafür mal eben ihre eigenen Gesetze sogar, also nicht nur unsere, sondern auch ihre, und hat jetzt, obwohl nicht rechtzeitig alles ratifiziert wurde, das Ding sozusagen zur Abstimmung gehen. Also kurz und gut, die WHO möchte dieses Ding durchprügeln, komme, was da wolle. Und momentan, Melina, ist das Rennen offen, kann man sagen, oder?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab nur einen Tedros erlebt, der schon ziemlich verzweifelt war. Also das scheint nicht so glatt durchzuflutschen. Ich meine, an Deutschland liegt das natürlich nicht. Da gibt es ja auch keine größere Diskussion darüber, auch keine Debatte. Ja?
Diskussionen sind auch nicht gut.
Nein. Und ich glaube, der Bundestag ist sich auch schon einig, soweit ich weiß, dass sie das richtig geil finden.
Ja, das wurde denen mitgeteilt, ja.
Es wurde denen mitgeteilt, unter anderem von, glaube ich, einem gewissen Herrn Lauterbach, der sich ja auch sehr gerne auf Fotos mit Herrn Tedros ablichten lässt. Ja. Möglicherweise geht er zur WHO, wenn er nicht mehr Gesundheitsminister ist.
Ja? Stimmt, dann hätte er auch
eine
Immunität.
Da erwarte ich auch Frau Alena Büchs. Ne?
Oh wei.
Vielleicht ist sie auch wieder beim Wellcome Trust. Da war sie auch schon mal und bei der WHO war sie auch schon mal. Die ist ja jetzt nicht mehr Ethikratsvorsitzende, weil sie turnusmäßig alle auswechseln.
Ja, und das hat sie natürlich bei Twitter X massiv gefeiert und sich bedankt in alle Richtungen mit allen möglichen kleinen Tweets. Es war aber über die Freude sehr, über ihre Amtszeit, ihre Vergangene sehr einseitig bei ihr, hat man den Eindruck.
Ja, ich befürchte, der nächste Ethikrat wird nicht besser werden. Nee. Aber wir werden mal verfolgen, was Frau Büchs jetzt in nächster Zeit tut. Aber sie hat sich ja, sagen wir mal, sie hat ihre Aufgabe ja brav erfüllt während der Corona-Zeit. Mhm. Also ihre wahre Aufgabe, natürlich nicht die Aufgabe im Ethikrat, das ist klar. Und ich nehme mal an, dass sie dafür durchaus befördert wird.
Also zumindest gibt es 1, 2 Bundesverdienstkreuze, davon kann man mal ausgehen. Man sieht aber, während also Frau Büchsum verschwindet irgendwo in der Büchse, hat ihr Chef Lauterbach etwas schwerer. Tatsächlich muss auch Lauterbach mittlerweile Rückzugsgefechte führen. Es gibt ein interessantes Video von Lauterbach im Parlament, im sogenannten, im Bundestag. Da musste er eine Frage von der AfD-Abgeordneten Christina Baum beantworten, die ihm vorher auseinandernahmen, dass man ja, ob der AKI-Protokolle nun Gewissheit habe, dass er da im vollen Wissen um die Unwirksamkeit gehandelt hat und um schwere Nebenwirkungen. Und Lauterbach wird zunehmend kleinlaut. Er versucht dann noch, das irgendwie als in den Empörten zu geben, sagt, es fällt mir wirklich schwer, auf diese beschämende Frage zu antworten. Aber dann muss er doch relativierend immer weiter, immer mehr gestehen.
Eigentlich lügt er die ganze Zeit in diesem Video. Nein, also wir haben schockierende Schicksale von Kindern, die unter Long-Covid leiden. Ja, also
Klar, er versucht es weiter.
Ich würde ganz gerne den Impfstatus dieser Kinder, diesen Spritzstatus nennen wir in dieser Kinder kennen. Das wird ja nicht erhoben. Ja? Der lügt schon ziemlich dreist und Corona hätte viel mehr Opfer gefordert als je eine Influenza-Pandemie. Kinder seien extrem gefährdet, alles Sachen, die längst widerlegt sind. Er habe das große Sterben verhindert. Also ich hatte diese Woche die Hebamme und Dozentin Dr. Christine Werstedt und den Chemiker Professor Düker zu Gast. Ja? Also ging es auch um verlorene Wissenschaft. Und Frau Werstedt berichtet, dass in den Krankenhäusern, in denen Schwangere, da ging es um Schwangere, in denen Schwangere gespritzt wurden, wohlgemerkt ohne jegliche Datengrundlage, das hat die STIKO, also die Ständige Impfkommission, selber geschrieben und trotzdem Impfempfehlungen für Schwangere rausgegeben. Also wer in diesen Krankenhäusern versucht hat, Daten zu erheben, also einfach nur zu protokollieren, die hat das und diese hat jenes und so, der wurde sofort von der nächsthöheren Instanz abgewatscht. Das durfte nicht sein. Also in den Krankenhäusern wurde Datenerhebung proaktiv verhindert. Man hat die Leute eingeschüchtert. Und das ist ja eigentlich völlig unwissenschaftlich und nicht wirklich patientenfreundlich. Also das Einzige, was man daraus schließen kann, sie wussten alle Bescheid.
Das ist selbstverständlich.
Alle diese Täter, diese Ärzte, die wussten von diesen verheerenden Schäden, die diese Gentherapie angerichtet hat. Und deshalb durfte nichts aufgeschrieben werden. Ja? Also es ist ja überhaupt noch, dass es überhaupt noch Impfung heißt. Das ist eine Gentherapie, das sagt ja auch BioNTech und Pfizer. Das sagen die ja offiziell. Ich meine, nicht uns gegenüber natürlich, den Doofen, aber gegenüber der Börsenaufsicht, in irgendwelchen Fachmagazinen. Es ist, Leute, eine Gentherapie, eine ungeprüfte.
Da wissen vermutlich die meisten Hörer dieses Podcasts auch. Und interessanterweise ist das jetzt sogar offizielle Sprachregelung, zumindest in einem amerikanischen Bundesstaat, nämlich Arizona. Bei DKP lesen wir, am Sonntag stimmten die Mitglieder der Republikanischen Partei des Bundesstaates fast einstimmig für die Annahme der Resolution, in der mit rund 96% der Stimmen erklärt wurde, die Covid-mRNA-Injektionen seien biologische und technologische Waffen. Außerdem wird der Gouverneur von Arizona aufgefordert, ihre Verbreitung zu verbieten. Der Generalstaatsanwalt von Arizona wird aufgefordert, alle Fläschchen mit diesen sogenannten Impfstoffen zu beschlagnahmen und eine forensische Analyse ihres Inhaltes durchzuführen. Nun stellt in Arizona nicht die Republikanische Partei die Gouverneurin, sondern das ist eine Demokratin.
Aber in Florida.
Aber
und
warte,
da hat sich das Gesundheitsministerium auch angeschlossen.
Moment aber, die Republikaner stellen in Arizona die Mehrheit in beiden Kammern des Hauses. Also es ist eine gespaltene... Ja, es ist nicht irgendwas, sondern es ist nicht irgendwie ein Oppositionsblabla, sondern tatsächlich haben die Republikaner in Arizona mitzureden und das Ganze wird wohl nicht folgenlos bleiben. Also biologisch-technologische Waffe. Und das ist es. Diese Gifte sind eine Waffe. Der Massenmörder Karl Lauterbach hat ganz bewusst und planvoll damit in Deutschland eine Exterminierung orchestriert.
Ich bin wirklich gespannt, wie das in den USA weitergeht. Mir war eigentlich immer klar, Aufklärung kann nur aus dem Ausland nach Deutschland schwappen. Ja. Ja. In Japan gibt es jetzt eine Studie, die hat einen statistisch signifikanten Anstieg von Krebserkrankungen ab 2021.
Nein.
Also ja, zeitlich korrelierend mit der Impfkampagne festgestellt. Ja. Und nach der Verabreichung der dritten Dosis, 22, haben sie eine bedeutend erhöhte Sterblichkeitsraten bei allen Krebsarten festgestellt. Ja. Das schreibt alles die Epoch Times, natürlich nicht unsere Altmedien. Und die Epoch Times zitiert, auffällig war, dass die Sterblichkeit bei Brustkrebs, die im Jahr 2020 noch signifikant niedriger war, im Jahr 22 nach der Einführung der dritten Impfdosis anstieg. Und die Japaner sind inzwischen bei Dosis 7. Ja? Also ich meine, unsere Medien, ich meine nicht nur, dass sie das nicht schreiben, also sie sind ja wirklich mitschuld. Ich wage mal die These, dass noch einige Menschen leben könnten, hätten die Medien ordentlich berichtet, ja, ergebnisoffen.
Das hat ja sinngemäß auch Frau Büchs diesen sogenannten Journalisten erklärt, als sie ihn damals drohte, wenn die Aufarbeitung hier beginnt, dann seid ihr auch mit dran. Das war wenig verklausuliert, ja. Damit das aber nicht passiert, Melina, gibt es ja Felor Badenberg, zumindest in Berlin. Die ist da formal Justizsenatorin, eigentlich eher Senatorin für Justizterror. Denn Felor Badenberg, die ehemalige Vizepräsidentin unter Thomas Stasi Haldenwang des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Wahnsinn, ja.
Damals war sie dort als die Zitat AfD-Jägerin wohl bekannt. Das zumindest war der Beiname, den man hier in der Systempresse gab, als sie nach Berlin kam. Diese Felor Badenberg, die hat in der Berliner Zeitung, das ist das Privatmagazin des Stasi-Mitarbeiters Holger Friedrich, ein Jubelstück bekommen. Ein Jubelstück bekommen von diesen doch sehr offensichtlich.
Home Story nannte man das früher.
Es wurde ja ausdrücklich nicht zu Hause gemacht, aber es menschelte sehr und es war wenigstens ja verherrlichend. Also da stand dann zur Eröffnung, Felor Badenberg hat als Migrantenkind eine atemberaubende Karriere hingelegt. Die parteilose Juristin spricht fokussiert. Sie ist selbstkritisch, etwa beim Rückblick auf die Corona-Zeit. Entschlossen ist sie im Kampf gegen die Aktivitäten autokratischer Regime in Deutschland. Komisch, wie viele autokratische Regime in Deutschland es so gibt, da fallen mir einige ein, aber keins davon bekämpft Felor Badenberg. Jedenfalls diese Granatenfrau, die Feuer aus dem Mund kommt, wenn sie spricht, die hat jetzt die tolle Idee, da jubelt die Berliner Zeitung, eine Gesetzeslücke zu schließen. Das ist alles kein Scherz, das alles schreibt dieses Stasi-Blatt in diesem jubilierenden Ton. Eine Gesetzeslücke, denn Frau Badenberg fordert jetzt die Bundesregierung auf, Desinformation und Propaganda unter Strafe zu stellen.
Ja.
Also nochmal,
ja.
Desinformation und Propaganda. Milena, was könnte das sein? Was könnte sie meinen mit Desinformation und Propaganda?
Ja, also sie sagt dann, die Sabotage des Meinungsbildungsprozesses muss unter Strafe gestellt werden. Mhm. Und wenn man sich das mal logisch anguckt, der Meinungsbildungsprozess, der kann ja nur funktionieren, wenn man alle unterschiedlichen Meinungen kennt, ne? Sonst kann man sich ja keine richtige eigene Meinung bilden, also in einer echten Demokratie. Wenn man also selbsternannte Desinformation, und das ist es ja, Sie bestimmen ja, was Desinformation ist, die Regierenden, die Regierung, solche Frau Badenbergs und der Verfassungsschutz, ja. Und wenn man das strafbar machen will, dann macht man ja genau das, was man verbieten will. Frau Badenberg fordert, was die fordert, das ist Sabotage des Meinungsbildungsprozesses. Wenn man es mal wirklich ergebnisoffen wissenschaftlich sieht,
oder? Du bist gerade auf eine Liste gekommen von Frau Badenberg-Mähne, wenn du da nicht schon warst.
Ja, natürlich. Wenn ich da nur, also ich bin ja beleidigt, wenn ich da nicht war. Immer nur du, ja? Immer nur du auf Platz 1.
Nein, immer wenn dann hinter dir.
Als Staatsgefährder Nummer 1.
Wenn dann hinter dir. Aber du musst dir ihr müsst euch da draußen dieses Foto unbedingt in der Berliner Zeitung dazu anschauen. Wir haben den Link natürlich hier im Newsletter zur Sendung. Also bitte abonniert den Newsletter, dann erhaltet ihr den Link zu diesem herrlichen Foto. Sie hat den Kopf so schräg geneigt, wie so ein Instagram-Story. Jetzt will sie, ach, es fehlt nur so diese Duckface und Schippchenmund und so, ich bin die Fehler und ich backe gern Kuchen. Das ist so ein ganz niedliches Heidi-Teidi-Foto.
Aber ich möchte noch einen Satz zur Berliner Zeitung sagen.
Bitte.
Du hast natürlich in vielem Recht, was du gesagt hast. Aber ich möchte auch noch bemerken, dass es eine der wenigen Zeitungen ist, die in dieser Impf-Corona-Mischpoke sich zumindest irgendwann mal zu Wort melden oder auch Kritikern Platz lassen, die ihre Meinung dort darzustellen, zum Teil sogar ohne die Bezahlschranke. Also muss auch mal gesagt werden.
Mhm. Limited Hangout heißt das so, wenn man ein bisschen die Konkurrenz noch featured, um so zu tun, als sei man da offen.
Ja, aber gut, aber die anderen machen gar nichts. Also insofern ist das jetzt schon, also ich möchte es schon nochmal erwähnen. So hat schon der ein oder andere Tagesschau-Schläfer vielleicht in Berlin irgendwas erfahren, was er vorher noch nicht wusste.
Mhm. Ist notiert, du hast es erwähnt und dann können wir alle wieder verträumt Felor Badenberg angucken. Diese großartige, fokussierte junge Juristin, die endlich eine der eine Gesetzeslücke schließt. Eine andere Gesetzeslücke vielleicht will Präsident Rüdiger Schuch schließen. Präsident der sogenannten Diakonie der evangelischen Kirche, aber faktisch der Cheffaschist der evangelischen Kirche. Und das will was heißen, weil die ist reich davon. Wir wissen, dass die evangelische Kirche zuletzt ja einen Priester oder einen Pfarrer, heißen sie dort, aus dem Amt gejagt hat oder die Amtsausübung verboten hat, weil er parteilos für die AfD kandidierte. Jetzt will sie einen Schritt weiter gehen und das ist kein Scherz, im Bill Gates eigenen Magazin Spiegel lesen wir, Präsident Rüdiger Schuch spricht sich deutlich gegen überzeugte AfD-Wähler in Diensten der Diakonie aus. Zitat, wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten. Das sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Leute können sich im Grunde auch nicht mehr zur Kirche zählen, denn das menschenfeindliche Weltbild der AfD widerspricht dem christlichen Menschenbild. Weiter, zwar solle zunächst mit den betreffenden Mitarbeitern gesprochen werden und ihm oder ihr klargemacht werden, dass für menschenfeindliche Äußerungen in den Einrichtungen der Diakonie kein Platz sei. Wenn das aber nichts ändert, muss es arbeitsrechtliche Konsequenzen geben, sagte Schuch. Er fügte hinzu, wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen. So, Herr Schuch hat damit nun mehrere Strafanzeigen gefangen. Einerseits von Beatrix von Storch, dann hat sich, glaube ich, auch noch Rechtsanwalt Markus Heinz zu einer Strafanzeige hinreißen lassen. Es gibt nämlich einen Paragraphen, Milena, ich wusste das noch nicht, der verbietet es, Druck aufzuüben, explizit, es richtet er sich an Arbeitgeber und Auftraggeber, Druck auszuüben auf Wähler und ihre freie Wahlentscheidung. Und jetzt gibt es Strafanzeigen dazu. Ich habe da so eine Ahnung, was mit denen passiert, aber vielleicht bist du da optimistischer.
Ich weiß es nicht, aber ich möchte auch aufrufen, also jeder, der sich durch diesen Schuch bedroht sieht, das ist ja auch so ein verachtenswerter Mitläufer, ja, der sich vor jeder Macht bückt. Also der hat jetzt nicht vor 2 Jahren Bedenken gegen Mitarbeiter gehabt, die der AfD nahestehen. Nee, jetzt, wo die Regierung gegen die Opposition vorgeht. Ja. Ja, zutiefst verachtenswert. Aber wer sich durch diesen Mann bedroht fühlt, der kann in Marcel Lutes Gewerkschaft eintreten. Der hat nämlich auch schon angekündigt, seine Mitglieder zu vertreten. Und der Marcel, schöne Grüße übrigens, der ist ein Pitbull, wenn es um sowas geht. Ja.
Der ist klagefreudig und auch klagerfolgreich, muss man sagen.
Ja, eben. Also ich meine, wenn dieser Schuch damit durchkommt, dann ist das deutsche Justizsystem wirklich völlig am Ende. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ich schon.
Also dass er damit durchkommt.
Doch.
Weil damit, ja, aber wir sind ja wieder an diesem Punkt, den ich schon häufiger mal gesagt habe. Also die versuchen auf der einen Seite die AfD nicht verbieten zu lassen, weil ihnen das ja auch schwerlich möglicherweise gelingt. Ja. Und auf der anderen Seite tun sie aber so, als ob sie verboten sei. Das funktioniert ja nicht in einer, ich sag's nicht nochmal, Demokratie.
Unsere Demokratie.
Unsere
ist ganz,
Demokratie.
Ganz wichtig. Das ist wie vegane Wort. Wurst. Weißt du, unsere Demokratie ist die vegane Wurst der Fleischertheke. Das ist Ersatzprodukt, das Gegenteil ist. Also das wann immer man etwas als, oder andersrum, sagen wir es mit Lisa Simpson, ich habe das schon oft zitiert, alles, was das irgendwas von irgendwas ist, ist eigentlich scheiße. Zitat Lisa Simpson. Und unsere Demokratie, die Demokratie der Nancy Faeser, ist nichts anderes als waschechter Faschismus. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Herr Schuch, dankeschön dafür, hat es bewiesen. Denn er fordert ja auch, nicht nur, dass das innerhalb der Diakonie so ist, sondern er fordert ja auch, dass andere Arbeitgeber es auch so machen. Also er ruft ja ganz offen dazu auf und sagt, liebe Arbeitgeber, terrorisiert bitte eure Mitarbeiter.
Tja.
Ja, das ist irre. Und er wird damit durchkommen. Ja, man wird das einstellen, dafür gibt es noch keinen Anfangsverdacht, bla bla blub, weil natürlich diese Knechte in Roben, die sich Staatsanwälte sind, nichts weiter als Stiefellecker ihrer Justizsenatoren sind. Beispielsweise Frau Badenberg, die ist immer so frisch rausgeputzt, weil sie gerade frisch geleckt wurde von irgendwelchen Generalstaatsanwälten, die ihre Rechtsbeugung
betreiben. Hast du das gerade wirklich gesagt?
Die Stiefel.
Ach so.
Die Stiefel.
War ich völlig
fertig. Ich sprach ausdrücklich von den Stiefeln.
die habe ich nicht gehört, die Stiefel, aber gut.
Das gibt ja zum Glück diese Sache.
Du bist ein bisschen verliebt, bist du schon, habe ich
gedacht. Frau Badenberg?
Ja.
Meinst du dieses Foto, wie sie den Kopf so ich muss dich enttäuschen, ich stehe nicht auf diese Püppchen. Also auf dieses, das ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen. Ich habe es eher mit den Frauen, die so ein bisschen mehr Biss haben. Und so ein verliebtes oder so ein ganz, bin so die kleine Fehler.
Du, die Alte hat Biss. Die ist doch, die sieht aus wie ein Püppchen, aber die ist doch keins. Ich meine, die will uns den Mund verbieten.
Ja, das, aber dieses
stimmt. Ist schon eine gewisse Herausforderung.
Richtig, sie ist sicherlich eine eiskalte Antidemokratin. Aber sie macht auf dieses Klimper Klimper. Und das ist nicht meine Welt. Also wer es mag, nur wenn du mir jetzt unterstellst, ich finde die süß, eher nicht. Also die ist bestimmt nicht hässlich, keine Frage.
Weil du bei jedem Thema wieder auf Frau Badenberg kommst, das wundert mich. Also.
Weil ich es außerordentlich finde, dass eine deutsche Justizsenatorin die Bestrafung von Meinungsfreiheit fordert. Deswegen. Ja
gut, das haben wir in jeder Sendung, dass irgendjemand das fordert. Von der Leyen,
also Faeser, an dem Tag, an dem ich aufhöre, mich darüber aufzuregen, muss ich diese Sendung
aufgeben. Ich weiß, aber wir haben das ja immer besprochen, aber wir ziehen die dann nicht durch die Sendung. Und deswegen kam ich auf so eine leichte
Liebelei. Du musst nicht eifersüchtig sein. Melina, es gibt, Badenberg ist weit hinter dir. Weit. Vielleicht habe ich hier einen für dich, den du scharf findest. Ein Richter des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts in Münster. Du ahnst, worauf ich hinaus möchte. Denn eben dort im Herzen der Finsternis, eigentlich der Antidemokratie, das war NRW traditionsweise schon lange, da wird ja verhandelt gegen die AfD. Und die AfD hat in dem Verfahren gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz sage und schreibe 470 Beweisanträge eingebracht. Und du weißt, Melina, wie viele von diesen 470 Beweisanträgen der Vorsitzende Richter hat gelten lassen?
Null, genau. Es sind genau null. Also ich meine, die alle abgelehnt, alle.
Ja.
Würde jetzt zum Beispiel keine neuen Beweise bringen und überhaupt. Also ich meine, entweder die AfD hat lauter unsinnige Anträge gestellt, also 470 völlig idiotische Anträge, oder es besteht eine gewisse Tendenz beim Richter.
Ich meine, also dann war es bestimmt, dass die AfD...
Laut Junger Freiheit hat er sich wohl schon so geäußert, dass er genügend Anzeichen dafür sehe, dass die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert. Vielleicht hat er ja Saskia Esken zugehört im ORF-Interview beim österreichischen Staatsjournalisten Armin Wolf. Und Corona-Feigling, der hatte seine eigene Toilette beim ORF. Die konnte nur er auf- und zusperren. Und der hat im Büro übernachtet, damit er keinen trifft. Ja, ich meine, also das ist jetzt der bekannteste ORF-Journalist, der kleine Feigling Armin Wolf. Und der hatte Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, im Studio in der ZIP 2. Da gibt es immer recht ausführliche Interviews dann. Und da sitzt also Saskia Esken in ihrer typisch charmanten Art und vergleicht die AfD mit Goebbels und der NSDAP, so in einem Satz. Ja. Und selbst Corona-Wolf war völlig verblüfft.
Ja.
Für so einen Österreicher ist so eine Esken echt harter Stoff.
nicht nur für die Österreicher.
Und hat er mehrfach nachgefragt, ob sie das jetzt wirklich so meine und so. Aber Frau Esken, wir kennen Sie, blieb Stalin hart. Ja. Und blieb bei ihrer, nennen wir es mal Verharmlosung der NS-Zeit wahrscheinlich. Ja? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man da den einen oder anderen, vielleicht in Österreich, den Richter findet. Gerald Groß, der ehemalige österreichische Abgeordnete, der sich ja auch schon mal zum Präsidentschaftskandidat gekürt hat und Kolumnist ist er auch, der hat sie mal angezeigt. Also wir werden auch hier sehen, wie weit inzwischen die Justiz gekommen ist oder nicht. Also das war jedenfalls sehr, sehr deutlich. Ich glaube, die hat dem Armin Wolf auch mal wieder Angst gemacht. Der hat sich sicherlich nach dem Interview auf seiner Toilette eingeschlossen, da bin ich ganz sicher. Der hat die Echsenfrau angeguckt, oh meine Herren.
Die Echsenfrau. Ich muss mich da übrigens korrigieren, Markus Heinz hat Frau Esken angezeigt und nicht den anderen, also nicht diesen Oberfaschisten der Diakonie. Das war ausschließlich von Frau van Storch. Markus Heinz hat Frau Esken wegen Volksverhetzung angezeigt, ob dieser Aussage gerade.
Auch Markus Heinz, ja.
Ja. Ja, also
ja, das ist ja auch
vorhin
absurd,
die
aber ich meine,
die
Frau ist wirklich erstaunlich. Ich meine, das ist ja auch, wer es vergessen hat, die Frau hat ja den Begriff Covidioten in die Welt gesetzt, indem sie alle meinte, die auf dieser damals ersten großen Berliner Demo waren.
Also Esken ist auch wirklich, das erinnert mich immer an so eine Stalin-Figur. Also die müsstest du eigentlich so als in so einer Betonbüstenform irgendwo aufstellen, wenn du ihre Mundzüge nur schon so siehst. Ne? Also eigentlich müsste man so die untere Gesichtshälfte von Saskia Esken, die taugt eigentlich als Icon oder als Meme, die sitzt immer so verbittert da, als ob ihr gerade wieder jemand erklärt hat, dass er kein Interesse an ihr hat. Also die wirkt chronisch beleidigt und frustriert. richtig wie so eine Staatsratsvorsitzende. Ähnliches widerfährt ja gerade dem, oder ein ähnlicher Umgang erfährt ja auch gerade Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl. Dem wird ja vorgeworfen, einen Spion beschäftigt zu haben, einen chinesischen Spion, Jian Ge. Und was da erst große Wellen schlug, Jian Ge wurde verhaftet auf Geheiß des Generalbundesanwalts, heißt er ja. Und nun kommt so Stück für Stück heraus, dass das ganz offenkundig alles eine riesige Inszenierung war. Oder wie würdest du es beschreiben, Milena?
Ja, ich meine, Jian Ge hat ja für den Verfassungsschutz gearbeitet. Das steht in seiner Akte. Ja, also da steht, die Junge Freiheit schreibt, von 2007 bis kurz vor seiner Anstellung im Brüsseler Büro Kras soll G. zudem als Informant für den Verfassungsschutz gearbeitet haben. 2018 schaltete der Geheimdienst ihn als Quelle ab, weil man davon ausging, dass er auch für China spioniert. Also 6 Jahre haben die gebraucht, um anscheinend den Verdacht zu verifizieren, dass er für China spioniert, ja. Und natürlich hätte man das dem Krah sagen müssen. Mhm. Hey, du hast einen chinesischen Spion in deinem Büro.
Das ist
hat
Standard,
man
muss man
nicht.
Dazu sagen. Ne? Das Bitte? Ist normalerweise Standard, dass man das dann
das
sagt.
Das ist Standard. Ja. Das ist Standard, das zu tun. Und aber die Sachsen, also der sächsische Verfassungsschutzchef, hat sich auch geäußert dazu, mit einer verblüffenden Antwort, also das ist jetzt nach Bildinformationen, habe man sich beim sächsischen Verfassungsschutz schlicht nicht zuständig gefühlt, weil die Erkenntnisse über Guo ja beim Bundesamt aufgelaufen waren.
Mhm. Upsi. Oh. Genau. Ich dachte, die Kollegen hätten es gemacht. Ach nee, die auch nicht. Ach, doof gelaufen. Ja, ja. Das in der Jungen Freiheit lesen wir, das wurde aus einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Sächsischen Landtag bekannt, über das die Bild-Zeitung berichtete. Und Hans-Georg Maaßen hat mich bestätigt auf A-Frage, dass man in solchen Fällen immer Sensibilisierungsgespräche mit den Abgeordneten führte. Also Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der jetzt unter Beobachtung seines Nachfolgers Thomas Haldenwang steht. Das kann man auch nicht oft genug dazu sagen. Also im Klartext, man hat es ganz gezielt unterlassen, Herrn Krah darauf hinzuweisen und hat jetzt ganz zufällig direkt vor der Europawahl daraus öffentlich einen Skandal gemacht. Es ist offenkundig, es ist eine Staatsintrige gegen den AfD-Kandidaten.
Ja. Haben wir eigentlich jemals die Video- oder Audioaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes gesehen oder gehört? Die Peter Bistron heißt er, oder?
Angeblich, die Peter
angeblich beim Geldzählen erwischt haben?
Ja, die haben sie dann auch, verlegt. Wie gesagt, er hat aus meinem Rüppel eine, sie hat aus meinem Rüppel eine Wasserpfeife gemacht.
Also ehrlich gesagt, ich ärgere mich, dass ich hier in jeder Sendung die AfD verteidigen muss. Ja. Das ärgert mich wirklich.
Es wird noch schlimmer.
Oh, das wird ja draußen. Ihr werdet, ich sehe schon, da Gesichter rot werden, wenn ich sowas sage. Aber ja, ich tue es ja.
Du hörst das Getippe schon auf der Tastatur. Jetzt kommen die Kommentare wieder.
Warum jetzt kommen die Kommentare.
Nur, und dann kommt wieder diese ganze nur noch AfD-Jüngerschaft, die dann das alles darunter posten und sagen, es
Weil im Grunde verteidige ich ja nicht die AfD, sondern wirklich die letzten Reste demokratischen Denkens.
Tja. Das, die letzten Reste, das ist, letzte Reste ist das Stichwort, um wieder mit Frau Göring zu kommen. Denn Katrin Göring-Eckardt war in Brandenburg. Sie hat sich getraut und ist zu einer Parteiveranstaltung gefahren. Und da ist ihr gar Schreckliches passiert. Sie ist nämlich Opfer geworden. Opfer einer Sitzblockade. Die Welt schreibt, bis zu 50 Personen blockierten das Auto von Göring-Eckardt in Brandenburg. Im Umfeld ihrer Veranstaltung sei es am vergangenen Samstag zu einer Gegendemonstration und Störversuchen gekommen. Vor dem Veranstaltungssaal hätten schätzungsweise 40 bis 50 Demonstranten sich versammelt. Und auf dem Rückweg zu ihrem Fahrzeug sei die Bundestagsvizepräsidentin bedrängt worden, schreibt die Welt. Wie das aussieht, schreibt sie nicht. Das Auto mit Göring-Eckardt und ihrem Fahrer sei dann an der Abfahrt gehindert worden. Vor und hinter dem Auto hätten sich Personen hingesetzt. Einige schlugen auch in aggressiver Weise wohl auf das Fahrzeug, schilderte das Büro von Göring-Eckardt. Passiert ist dann nichts. Nun erregt sich allerdings die staatsnahe Journalie. Das ginge ja nun gar nicht. Das sind die gleichen, Milena, die vorher die Sitzblockaden natürlich der wie heißen sie, Klimakleber verteidigt haben als zulässigen Weg in der Demokratie. Ja. Und es geht nicht, wenn man Frau Göring bedrängt.
Nein, also Frau Göring-Eckardt hat ja auch gesagt, also ich meine, die ist ja stinkesauer auf die Polizei dort, ne? Und sagte, wir können die ländlichen Räume nicht einem Mob überlassen. Also ich bin persönlich ja auch gegen Angriffe auf Menschen. Natürlich. Gut, hier war es ein Auto, ja. Aber man sollte sich schon überlegen, warum die Wut so groß ist. Und bei der Polizei dort hat die sich auch keine Freunde gemacht. Sie hat nämlich gesagt, ja, und die Polizei, die hat doch gewusst, dass da eine Gegendemo angemeldet worden war. Und zudem hätte im Ort ein Plakat gehangen mit der Aufschrift, lieber ein Ort im Grünen als ein Grüner im Ort. Eigentlich ganz nett.
Und, nein, Hassaufruf. Gewalt.
Ja, ja, und die Polizei hätte also entsprechend vorbereitet sein können. Ich frage mich, wie?
Panzer.
SEK, Maschinenpistolen.
Ja. Ja.
Aber schön ist natürlich die Schützenhilfe ihrer Geisteskollegin Faeser. Und das muss ich zitieren. Wir sollten nie vergessen, wo politische Aggression hinführen kann. Der zunehmenden Verrohung müssen sich alle Demokraten entgegenstellen. Und zum ersten Mal bin ich komplett d'accord mit Fancy Naser. Der zunehmenden politischen Aggression der Regierung sollten sich alle echten Demokraten entgegenstellen, oder? Da hat sie
sollten,
doch mal was Gutes
aber
gesagt.
Du hast nicht verstanden, was unsere Demokratie ist. Du verwechselst unsere Demokratie immer noch mit Demokratie. Da müssen wir nochmal
nachfragen.
Okay,
nachfragen. Es ist ja, gut, die meinen ja auch nicht unsere Demokratie, sondern ihre. Also wenn
ihre
sie
eigene.
Unsere sagen, meinen sie ja ihre und nicht unsere. Ne?
So ist es. Aber ja, sie reden ja auch nur schon. Im Plural von sich. Wir haben beschlossen. Wir haben Regeln vereinbart. Wir haben, das schon Jens Spahn spricht ja immer im
das
Plural.
Das war in Versailles völlig normal, so zu reden.
Eben. So. Und wo immer du da sprichst, ja, dieses Wir, das sagt ja dann schon alles aus. Und das ist ja noch unser. Also das permanent für irgendwas in Haftung genommen zu werden oder dazugenommen. Und wer nicht zu diesem Wir gehört, der ist natürlich ein böser Feind. Das ist ganz klar. Der böse Feind hat sich übrigens dieser Tage in Ungarn versammelt. Da gab es nämlich eine Conservative Political Action Conference, CPAC. Das folgt in der Namensbezeichnung der amerikanischen, dieser PAC-Bezeichnung, die die Amerikaner so haben. Da sprach unter anderem Viktor Orban und erklärte, liberale westliche Autokratien müssten zerstört werden. Die seien am Ende. Im Original auf Twitter hat er es dann nochmal geschrieben. Wir sollten, jetzt mal als grobe wörtliche Übersetzung, wir sollten endlich zugeben, die liberale Hegemonie hat die Welt zu einem schlechteren Platz gemacht. Sie hat Krieg gebracht, wo Frieden sein könnte. Sie hat Chaos gebracht, wo Ordnung sein könnte. Dieses Jahr sollten wir die Gelegenheit ergreifen, um in Europa das Steuer rumzureißen und in Amerika. Lasst es den Beginn der Ära der Souveränität sein. Ja, und da, Milena, da muss ich jetzt das Gegenteil tun von dem, was du gerade, was du gemacht hast. Du hast die AfD verteidigt und ich bin ja normalerweise auf Orbáns Seite, aber da bleibt bei mir so Nachgeschmack, wenn ich das so lese, oder?
Den hatte ich auch. Finde ich interessant, dass du den auch hast.
Naja, also eine da wo Chaos ist, soll Ordnung herrschen. Das kenne ich sonst nur vom Imperator aus Krieg der Sterne. Also ich bin ja grundsätzlich bei Orban. Und ich bin ein großer Freund der meisten Dinge, die ich so von Orban höre und lese. Ich habe den Eindruck, dass es ein sehr vernünftiger Mensch ist, der sehr abwägend mit Russland umgeht beispielsweise und sagt, kaum einer weiß besser, was Russland für eine Gefahr sein kann, als wir Ungarn, so Orban. Aber man müsse eben auch in diesem Krieg mehrere Seiten sehen. Und ich gebe ihm auch recht, als ehemaliger Liberaler, als Mitglied einer liberalen Partei, die es hier früher mal gab in Deutschland. Nur jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten und was von Ordnung zu erzählen. Ich weiß nicht, wie er es gemeint haben könnte. Also eine Ära der Souveränität, ja. Der souveränen Nationalstaaten gegen diese Weltregierung unbedingt sofort unterschrieben. Wahrscheinlich muss man diesen Begriff liberal in diesem amerikanischen Sinne verstehen. Da bedeutet ja liberal eigentlich linksradikal progressiv. Die Amerikaner verwenden den Begriff so. Und ich verstehe das dann so, weil es ja eine Konferenz ist, die auch angelsächsisch stark begleitet wurde, dass er wahrscheinlich sich dieser Sprache da bediente. Das, mein Versuch ist irgendwie einzusortieren. Ja, aber
also wir können es nicht am Ende nicht wirklich einsortieren. Es war natürlich auch das Publikum da für so eine Rede. Ne? Er hat es ja nicht vor dem ungarischen Volk gehalten. Und es ist natürlich auch eine offene Kriegserklärung gegen die EU-Kollegen.
Ja, und das finde ich gut natürlich. Ja.
Das wusste ich, dass du das gut findest. Und da wird es natürlich auch interessant, wie das da weitergeht. Also Herr Orban ist zwar der mächtigste Gegner, aber die Slowakei ist neu dazugekommen, ne? Mit ihrem neuen Fico heißt er, genau. Der ja auch EU-kritisch ist, der Corona-kritisch ist, der alles aufarbeiten möchte, was keiner will sonst bei den anderen liberalen EU-Kollegen. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Also ich Sie werden in der EU wahrscheinlich halt dann auch die irgendwann demnächst die Einstimmigkeit abschaffen. Dafür ja, gibt es, glaube ich, auch schon. Ja, das wollen sie lange schon. Dafür gibt es, glaube ich, jetzt auch schon Papiere und so weiter.
Aber das muss doch dann einstimmig beschlossen werden, oder nicht?
Ja, ist die Frage. Aber wir werden
sehen. Ich glaube, ja. Aber gut, auch da, Orban ist auch schon mal umgekippt, als es dann genug Geld gab. Also das nun, also insofern auch das muss man, Orban ist Politiker und bleibt es auch. Und was mich wirklich stört dabei an dieser Orban-Rede, ehrlich gesagt, ist, dass es so eine simple Zeichnung ist. Und so eine simple, als wenn nun die Antwort auf diesen Wokismus nur ordentlich Konservativismus wäre. Und das ist es nicht. Also das,
ja, aber es ist halt vielleicht als das Publikum. Es ist der Veranstaltungsort mit denen, die genau sowas hören wollen, vielleicht.
Gut möglich.
Also so erkläre ich mir das so ein bisschen.
Gut, also auch Orban darf seine schwachen Momente haben. Das heißt noch nicht, dass er da auf dem falschen Weg ist. Wer Trump verzeihen kann, wird allemal auch Orban verzeihen können, müssen wir mal sagen. Aber eine schöne Sache habe ich, über die kann ich mich einfach unbeschränkt freuen. Und das ist Harvey Weinstein und sein Prozess oder seine Revision, die er jetzt bekommt. Wir erinnern uns, Harvey Weinstein wurde unfreiwillig zum Begründer der MeToo-Bewegung mit dem Skandal, der um ihn rum dann herrschte. Es bleibt rückblickend eher unklar, das war es für mich schon damals, was nun daran berechtigt ist und was nicht. Er wurde zu, 23 Jahren Haft in New York verurteilt, dann nochmal zu 16 oder 17 Jahren in L.A. für den sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigung verschiedener Frauen. So richtig aufgeklärt wurde es nicht. Es wurde nämlich schon damals in New York mit Zeugen gearbeitet, 28 Stück insgesamt, deren Vorwürfe so weit zurücklagen, dass sie nicht mehr justiziabel gewesen wären. Und zu diesem Urteil kam jetzt auch ein Berufungsgericht.
Macht aber die Aussagen der Frauen glaubwürdiger, bei denen es justiziabel ist, ne?
Kann man so sehen, sehe ich nicht so, ehrlich gesagt, wenn ich mir diese ganze, nein, ich glaube nicht daran, wenn irgendjemandem nach 30 Jahren einfällt, er sei angeblich vergewaltigt worden, dann habe ich da starke Zweifel dran. Dieses ganze Hinterherkommen und vor langer, langer Zeit, nein, das erzeugt bei mir immer den Eindruck von Rache und von Unglaubwürdigkeit, das ist meine persönliche Einschätzung. Jedenfalls ist auf jeden Fall, lass mich das kurz noch anschließen, ist dieses Urteil aufgehoben worden, das New Yorker Urteil, und muss jetzt fraglich neu verhandelt werden. Darüber muss wohl der Generalstaatsanwalt New Yorks befinden. Es bleibt aber das Los Angeles-Urteil in Kraft, Weinstein also in Haft für maximal 16 Jahre wegen dortiger sexueller Verbrechen. Entschuldigung, ich wollte das nur noch anfügen.
Ja, er wird wahrscheinlich nicht mehr aus dem Knast rauskommen. Also insofern weiß ich nicht. Also es wird sich am Ende nicht viel ändern. Aber nochmal ganz kurz zu Vergewaltigungen und gerade in dieser Branche, so was vor 30 Jahren passiert ist. Damals hätte niemand, keine von diesen Frauen hingehen können und hätte gesagt, Harvey Weinstein hat mich vergewaltigt. Dann wäre alles vorbei gewesen. Sie hätte nirgendwo Recht bekommen, sie hätte nirgendwo Gehör gefunden und sie hätte nirgendwo mehr einen Job bekommen. Ja? Das waren andere Zeiten, das muss man auch schon dazu sagen. Also man kann nicht einfach hergehen und sagen, das haben die jetzt erfunden, sonst hätten die vor 30 Jahren schon was gesagt. Und dass dieser Harvey Weinstein geglaubt hat, dass er mit jeder Frau machen kann, schon was er will, vor allem die, die eine Rolle von ihm haben wollen oder für die er eine Rolle hätte oder so weiter, das ist doch unbestritten. Und dass er auch über Frauen hergefallen ist, ist auch unbestritten. Die sich dann vielleicht nicht richtig gewehrt haben. Aber ich meine, man muss auch gucken, wenn du da einfach so liegst, das ist auch Schock. Also man kann nicht immer nur sagen, die haben es ja alle gewollt und jetzt ist alles, das ist alles ein Schauprozess gegen einen ehrenhaften Mann. Also,
ach, um Himmels Willen, komm. Also,
ja,
aber jetzt übertreibst
so kommt
aber
mir das so ein bisschen vor bei
nein,
dir. Also,
nein.
Ich glaube dass das eine Till Lindemann-Story ist. Ich glaube, hier ist eine Menge Dreck am Stecken.
Mag sein, aber das jetzt übertreibst du es maßlos. Schön, dass du das auch mal machst, dass du mir immer vorwirfst.
Das sehe ich völlig anders.
Nee, ich hab definitiv nirgends gesagt, dass Harvey Weinstein jetzt irgendein toller Ehrenmann sei. So ein Unsinn.
Du hast dich so wahnsinnig gefreut, hast du gesagt.
Ich freue mich nicht für Harvey Weinstein. Ich freue mich über den Rückzug oder über einen Schlag, die diese MeToo-Bewegung, die ich für unsäglich halte, einstecken muss, weil ich MeToo eben für das genaue Gegenteil von nützlich halte und für das genaue Gegenteil der Sensibilisierung für Vergewaltigung. Ich habe schon vielfach hier gesagt, dass das aus meiner Sicht eines der grausamsten Verbrechen überhaupt ist. Und MeToo hat dazu geführt, dass am Ende irgendein anzügliches Kompliment gleichgestellt wurde mit dem Unwert einer Vergewaltigung. Und es war maßlos überzogen. gucken, was da kam. Ich kann zu den Vorwürfen gegen Weinstein wenig Sinnvolles sagen, weil ich das auch nicht näher kenne als das, was da in der Boulevard und sonst wo Presse berichtet wurde. Ich habe es nicht genau genug verfolgt, weil es mich auch persönlich so nicht interessierte. Aber diese unsägliche MeToo-Bewegung, die sich lächerlich übersteigert hat und ähnlich wie der sogenannte moderne Feminismus das Gegenteil von dem erreicht, aus meiner Sicht, was er vorgibt, erreichen zu wollen, dass das damit ein Schlag bekommen hat, das finde ich erfreulich und damit will ich in keiner Weise...
Das war jetzt auch wichtig, dass du das gesagt hast. Das hörte sich vorhin nämlich anders an. Yeah, mein Harvey kommt aus dem Knast. Ach, so hörte sich das so ein bisschen an. Nein, ist gut, dass du das jetzt mal gesagt hast. Damit kann man leben.
Damit kann man leben, oder Mann und Milena. Na gut, lassen wir es dabei. Wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen. Es ist jetzt insofern noch nur interessant, als dass sich eventuell da irgendwelche Folgedinge dran anschließen. Auf jeden Fall bleibt er weiter in Haft und was draus wird, müssen dann die Juristen weiter schauen. Was aus der deutschen Wirtschaft wird, aber wissen wir, und das hat mittlerweile auch der Finanzminister gesehen. Das ist gar guten Morgen. Irgendjemand hat offensichtlich Christian ex-liberalen Lindner aufgeweckt, denn der hat in der Bild jetzt zu Protokoll gegeben, er war ganz überrascht. Bild schreibt, der Finanzminister, ich bin in Washington beim Internationalen Währungsfonds und dann sagt die Geschäftsführerin, die Weltwirtschaft hat ein Wachstumsproblem und die Präsentation wird eingeleitet mit einem Bild aus Berlin-Mitte. Also wir symbolisieren das Wachstumsproblem der Weltwirtschaft. Das sagte er bei Maybrit Illner. Milena, das, ja, also jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich mir überrascht sein soll. Also, dass er das jetzt weiß, dass er es vorher nicht wusste, dass er das dann auch im Staatsfunk so sagt. Ja, Konsequenzen hat wieder keine.
Ich könnte ihm noch ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, ja. Also Miele und Otto Versand bauen inzwischen in Polen neue Werke. Michelin macht mehrere Werke in Deutschland dicht wegen der hohen Energiepreise und die orientieren sich nach Polen. Wärmepumpen Fissmann investiert 200 Millionen in sein neues Werk in Polen. Continental streicht in Deutschland 2700 Arbeitsplätze und plant ein neues Werk in, na?
Nicht Deutschland?
Mexiko. Bist nicht reingefallen. Und in Sachsen-Anhalt, das ist ja auch noch so eine, im Grunde eine Posse, ja. Da kämpft das größte deutsche Stickstoffwerk ums Überleben, ja. Da wird Dünger hergestellt. Das sind die SKW-Stickstoffwerke Piesteritz. Das ist das größte seiner Art in Deutschland. Und von diesem hängen rund 10.000 Arbeitsplätze ab. Also, ne, insgesamt. Ja. Und das Problem ist anscheinend die Billigkonkurrenz von Dünger aus Russland. Denn während Gas nicht mehr importiert wird und nicht mehr importiert werden darf, ne, wow, Sanktionen, kommt der russische Dünger weiter. Und das killt die Stickstoffwerke Piesteritz. Ja, weil die natürlich viel höhere Energiekosten haben und den Dünger nicht so günstig produzieren können wie die Russen. Und im Grunde könnte Piesteritz gerettet werden durch günstiges russisches Gas. Aber das kriegen die natürlich nicht. Ne? Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie schnell man so ein Land wie Deutschland runterfahren kann. Ich meine, jetzt will ja...
Naja, es hat schon, sogar schon eine Weile gemacht. Ja, ein paar
niemand
Jahre sind sie dabei.
Möchte mehr Bayern-Trainer werden. Ich weiß, das hast du jetzt nicht so mitgekriegt. Aber das wird den einen oder anderen interessieren. Früher haben die sich die Finger danach geschleckt, die weltweiten Trainer. Hey, au, ich könnte beim FC Bayern Trainer werden. Jetzt sagen die alle ab, ja. Selbst der Rangnick ist Bundestrainer in Österreich. Und der bleibt lieber Bundestrainer in Österreich.
Österreich hat eine Fußballmannschaft?
Oh, du wirst dich wundern. Die sind auch bei der EM dabei. Und die sind unter Rangnick ganz gut. Also, ich würde sagen, da müssen sich die Deutschen warm anziehen, wenn die mal irgendwann auf die treffen. Weiß ich gar nicht, wann das möglich ist. Aber man muss dazu sagen, Ralf Rangnick, auch Deutscher, ja. Bleibt lieber in Österreich und trainiert die österreichische Nationalmannschaft, als Trainer nach Bayern zu gehen, Deutschland zurück. Und das ist auch irgendwo ein Zeichen.
Ja, also ich meine, das hat mittlerweile der Letzte begriffen, dass Deutschland nun nichts mehr auf die Reihe kriegt. Weißt du, wer das auch begriffen hat, ganz überraschenderweise? Nein. Robert Heilemachen-Habeck. Er hat sogar öffentlich zugegeben. Doch.
Der hat gesagt, das geht aufwärts. Das habe ich selber im Fernsehen gesehen.
Ja, aber er hat auch gesagt, dass wir nichts mehr auf die Reihe kriegen. Der war mal wieder bei Markus Lanz. Das ist ja irgendwie also die Dauerbühne für so abgehalfterte Regimevertreter. Und da hat er erklärt, da wurde ihm ja erklärt, also er hat einmal bestritten, dass er gelogen hat wegen seiner Atomkraftwerkabschalterei. Das sei alles überhaupt keine Manipulation gewesen. Der Transjournalist Lanz nickt dann artig, statt nachzufragen, sagt, doch, aber hier ist der Beweis, Sie haben gelogen. Nein, das geht dann durch. Und dann wurde aber gefragt, ob nicht Atomkraftwerke wieder gebaut werden können. Und da schreibt jetzt Apollo News, dem Bau neuer Atomkraftwerke erteilte Habeck erneut eine deutliche Absage. Wir sind doch gut durch die Krise gekommen. Die Atomkraftwerke hätten bei der Bewältigung ein bisschen geholfen, mehr aber auch nicht. Beim Neubau von Atomkraftwerken müsse jedoch geklärt werden, wo diese errichtet werden sollen und wo die Abfälle gelagert werden. Ich wette, es wird kein Unternehmen geben, das ohne staatliche Absicherung, also Subventionen, Atomkraftwerke bauen würde. Außerdem sei die Bundesregierung hoffnungslos den langen Bauzeiten ausgeliefert. Zitat, in Deutschland brauchen wir 20 Jahre für ein neues Atomkraftwerk, weil wir eben Deutschland sind und bei uns nichts schneller geht. Das sagte der wirklich.
Das ist ja verrückt. Aber es gibt übrigens noch eine Weiterdreh in dieser Habeck-Files-Geschichte. Ja, also die Zeitschrift Cicero, die haben sie auch freigeklagt, diese Habeck-Files. Mhm. Ne? RKI-Files, Habeck-Files, ja, schönes Deutschland. Die haben nachgelegt und danach wurde ein Beamter, das war so ein Beamter, der war tatsächlich lösungsorientiert und hat überlegt, wie könnte man diese Atommeiler weiterlaufen lassen. Ja? Weil es hieß ja, bei Habeck hat ja gesagt, nee, E.ON hat gesagt, die Brennstrebe, die schaffen es nicht mehr, die sind nur noch ein halbes Jahr gültig und so weiter. Und dieser Beamte, was der auch immer im Habecks Ministerium macht, der wollte in Frankreich nachfragen, ob die noch so ein paar Brennstäbe rumliegen haben. Die bauen neue Atomkraftwerke, brauchen wahrscheinlich 5 Jahre oder so. Und der wurde sofort zurückgepfiffen. Und dann hieß es, keine weiteren Aktivitäten. Ja, das war die Ansage an diesen Beamten. Der wird wahrscheinlich nie wieder befördert. Aber spannend.
In der Tat, ja. Und was wir allerdings hinkriegen, was gut funktioniert in Deutschland, bekanntermaßen, ist die Mediensteuerung und das auf Linie bringen, wenn dann mal wieder zum Thema wird, was auch gut funktioniert, nämlich die Überflutung mit islamistischen Migranten. Da ist dieser Tage in Hamburg eine Demo über die Bühne gegangen, die hatte es in sich. Da stand eine große Menge junger Demonstranten, ausschließlich männlich. In dem Fall ist es nicht nur das generische Maskulin, sondern es ist auch das biologische Geschlecht der Anwesenden gewesen. Und die haben ein Kalifat gefordert. Es stand ein junger Herr, der Lehramtsstudent ist, auf der Bühne und erklärte, dass das unweigerlich das Ziel aller islamischen Migration sei. Das müsse nun bald kommen. Und darüber berichtet dann das ZDF über diese Demo. Und zwar in einer Art und Weise, die man sich nicht ausdenken kann. Nee. Die Junge Freiheit schreibt jetzt, das ZDF hat eine Falschmeldung zur islamistischen Demonstration in Hamburg richtiggestellt. In der Heute-Express-Nachrichtensendung vom nächsten Morgen, am 29. April, hatte die Moderatorin Sarah Bildau davon gesprochen, dass die Organisatoren dieser islamistischen Demonstration, Zitat, einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Gruppe nahestanden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also es fordern Islamisten auf seiner Demo das Kalifat und der Staatssender sagt, Rechtsextremisten greifen an. Soweit sind wir.
Ja, ich habe eine Theorie dazu, warum Bitte? Das so passiert. Und zu dieser Theorie gehört ein Tagesthemenkommentar, den ich kürzlich hörte, eines sogenannten Investigativjournalisten der ARD namens Martin Kaul. So, den kann ich euch allen nur empfehlen. Der ist im Internet unterwegs. Also der fing gleich an mit Echsenmenschen. Die Echsenmenschen, so fing der Kommentar an. Ich denke, huch, wovon, was will der Mann von mir? Also der hat geraunt, dass die Rechtsextremen das System stürzen wollen. Unter anderem mit der Erzählung von Echsenmenschen wollen sie Irrationalismus verbreiten. Und wenn wir richtig kirre und verrückt gemacht werden, also die wollen uns das Verrückte einpflanzen, indem sie sagen, an der Macht überall sind die Echsenmenschen.
Da müssen wir jetzt vielleicht an den Leuten helfen da draußen, was Echsenmenschen eigentlich sind. Das ist ja nicht jedem unbedingt geläufig. Also die Erzählung von den Echsenmenschen, das ist ja, was ist das eigentlich? Also die Behauptung? Ja,
also soweit ich weiß, es ist die Behauptung, dass das eigentlich auch extraterrestrische sind, also außerirdische. Irgendwelche außerirdischen Echsenmenschen, die sich in, weiß ich nicht, die jetzt überall an der Macht sitzen.
Also zum Beispiel in Gestalt von Karl Lauterbach. Der ist eigentlich ein Außerirdischer.
Genau.
Das ist erstaunlich plausibel, ne?
Also, ja, wenn man ihn genau anguckt, blättert das auch ab, so ein bisschen, das Menschliche.
Bitte lass es die eine Verschwörungstheorie sein, die am Ende nicht zutrifft. Bitte, Milena.
Ja, aber jedenfalls Echsenmenschen. Das ist ja, das, man muss auch dazu sagen, dass so auch Leute wie Dunja Hayali oder so alle Kritik damit abbügeln, so nach dem Motto, jetzt kommen sie auch wieder mit den Echsenmenschen. Mhm. Also als ob wir jetzt mit der Echsenmenschen-Theorie unterwegs wären. Ja, das ist natürlich völlig vollkommener Quatsch. Jedenfalls sagt dieser Martin Kaul, mit der Erzählung von Echsenmenschen wollen sie Irrationalismus verbreiten und dann alles übernehmen. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich wieder beim ZDF. Also wenn die da behaupten, dass das gar keine Islamisten im Endeffekt waren, sondern Rechtsextreme, dann ist der Irrationalismus eventuell im ZDF schon angekommen.
Ist er. Und zwar in Form eines Rundfunkrates. In Form eines Rundfunkrates. Denn wir erfahren auch, bei Apollo News wird darüber berichtet, dass im Rundfunkrat praktischerweise selbst gleich die Islamisten sitzen, die das Kalifat dann verteidigen. Apollo schreibt, als es um die Demonstration in Hamburg vom vergangenen Wochenende ging, bei der ein Kalifat gefordert wurde, äußerte die Rundfunkrätin, Frau Hübsch heißt sie, Mariam Hübsch, Verständnis. Ich gehöre selbst einer islamischen Gemeinde an, die einen Kalifen hat, sagte sie. Einen weltweiten Kalifen. Sie relativierte die Idee des islamistischen Gottesstaates und der archaischen Scharia. Aus Hessen kommen nun Zweifel an der Eignung als Rundfunksratmitglied. Frau Hübsch sitzt seit 2021 in dem öffentlich-rechtlichen Gremium, das maßgeblichen Einfluss auf den hessischen Rundfunk dort hat. Also nicht ZDF, sondern HR. Aber wir sehen in diesem Talkshow-Auftritt, dass diese Ideologie wirklich weit, weit vorangeschritten ist. Und das auch mit Wissen und Wollen unserer Regierung. Ich bin persönlich absolut der Überzeugung, die Takten liegen da auf dem Tisch. Und Bild schreibt jetzt über einen Brief, den der NRW-Innenminister Reul vor einiger Zeit bereits an Nancy Faeser schrieb. Bild titelt, brisanter Brief setzt Faeser unter Druck. Was muss noch alles passieren, bis die Innenministerin die Islamistengruppierung Muslim Interaktiv endlich verbietet? Das waren die Veranstalter dieser Kalifatendemo. Die Gruppe gehört zu den Planern der Demo in Hamburg mit 1250 Islamisten, bei der die Errichtung eines Kalifats gefordert wurde. Der Verfassungsschutz beobachtet sie. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat schon im November letzten Jahres bei Faeser um die Prüfung eines Verbotes gebeten. Die Warnung Reuls landete im vergangenen Jahr schriftlich in Berlin. Reul stand damals unter dem Eindruck einer pro-palästinensischen Demo in Essen vom 3. November, bei der viele der 3000 Teilnehmer ebenfalls lautstark ein Kalifat gefordert hatten. Also Entschuldigung, wenn es quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente und wackelt wie eine Ente, ist es vermutlich kein Zebra. Und die wissen genau, wer da was fordert und plant und lassen es zu.
Jetzt wie hu? Ist Paul wieder auf dem Verschwörungstrip.
Na Moment, also die wissen lange Bescheid von diesen Kalifenforderungen und machen gar nichts.
Ja, gut. Also ich persönlich, wenn jetzt tausend Leute auf die Straße gehen und ein Kalifat fordern, da bricht bei mir jetzt nochmal nicht der Angstschweiß aus.
Nein, aber, ach Quatsch, nicht vor diesen Leuten. Das ist natürlich, das ist eine Handvoll.
Und Frau Hübsch, um nochmal mit Frau Hübsch zu kommen, ist eine unheimlich eloquente Frau, muss man sagen. Ich habe die schon bei mehreren Talkshow-Auftritten gesehen, auch bei Lanz. Und ich höre der ganz gerne zu. Das heißt bei mir nicht, dass ich etwas richtig finde. Ne? Aber mich interessieren immer alle Argumentationen. Das macht übrigens nie dümmer. Und das ist ganz interessant zu hören, was diese islamistischen oder islamischen Vordenker zu sagen haben. Also Frau Hübsch ist extrem eloquent und man kann ja auch mal zuhören. Also um einfach einen differenzierten Blick zu bekommen.
Was hat sie denn zu sagen, Spannendes?
Nö, das war jetzt so allgemein. Und dass sie jetzt im hessischen Rundfunkrat sitzt und natürlich die CDU schreit, müssen sie raus. Ich meine, da sitzen ja auch die Kirchenvertreter, also die anderen religiösen Extremisten. Ja? Also insofern ist das für mich jetzt nicht das Drama. Ich meine, die evangelische Kirche hat jetzt im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als, und das schon zum wiederholten Male, mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Also die Leute merken das auch.
Definitiv.
Ja. Ja.
Nein, auf jeden Fall. Und dass davon keine Gefahr ausgeht, da sind wir uns, glaube ich, auch völlig einig. Das ist ähnlich wie mit den sogenannten Reichsbürgern. Also ich meine, dieser Rollatorenputsch, den Nancy sich da zusammengebastelt hat mit ihrer Inszenierung und V-Männern, das ist genauso gewollt. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, Angst zu haben vor diesen islamistischen Terrorköppen. Aber es ist eben staatlich gewollt, dass die das so veranstalten. Und wir sehen zumindest, dass sie mit vollem Wissen der Behörden sowas aufziehen können, weil es nützlich ist. Es sind nützliche Idioten für eine Nancy Faeser.
Ja, wobei mir jetzt auch das Buch Unterwerfung von Michel Houellebecq wieder in den Kopf gekommen ist. Das habe ich, glaube ich, 2015 oder 2016 gelesen. Also da gewinnt eine islamische Partei in Frankreich die Wahlen und kommt durch eine Koalition an die Macht. Und das Schöne dort, alle Intellektuellen machen sofort mit. Ja?
So wie hier.
Ja, ich verstehe das Buch ja inzwischen besser. Also seit die letzten Jahre vergangen sind, verstehe ich dieses Buch besser. Die Intellektuellen machen eigentlich alles mit. Das würden die wahrscheinlich auch. Ich stelle mir so vor, Annetta Kahane, also diese Stasi-Spitzelin und Gründerin der Amadeo-Antonio-Stiftung, die würde wahrscheinlich konvertieren und nicht mehr gegen Antisemitismus und Staatskritiker kämpfen, sondern gegen Anti-Islamismus und Staatskritiker. Mit Staatsknete, selbstverständlich.
Ich meine, erschreckend plausibel. Eine
unbewiesene Hypothese, ja.
Erschreckend plausibel.
Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, also auch bildlich, ja.
Definitiv. Das wird bestimmt auch irgendwie live übertragen dann, so eine Konversionszeremonie, die haben wir dann irgendwie im neuen Staatsfernsehen. Da gibt es dann irgendwie statt Wort zum Sonntag gibt es dann Freitagsgebet und da sieht man sowas dann.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass all diese Typen, die sich Intellektuelle und Vordenker und Blabla nennen, alle von Staatsknete im Grunde leben. Also fast alle.
Ja. Definitiv.
Auf ein paar Ausnahmen.
Aus Frankreich kommt dieser Tage auch eine weitere interessante Zahl, denn Paris bereitet sich ja auf Olympische Spiele vor und Apollo schreibt ein neuer Bericht über Straßenvergewaltigung. Ja, das sind eigene Berichte wert. In der französischen Hauptstadt zeigt einen Anstieg und dass 77% der Täter Ausländer sind, die illegal im Land sind und oft drogenabhängig. Gleichzeitig lesen wir, dass in Deutschland, News schreibt das vom 26. bis 29. April, 2004 Personen an einer Umfrage teilgenommen haben. News hat die eigens in Auftrag gegeben und der Aussage zustimmen mit 53%. Deutschland sollte grundsätzlich keine Flüchtlinge aus islamischen Ländern mehr aufnehmen. Ein deutliches Verlangen der deutschen Bevölkerung. Die Realität nun wiederum in unserem Verfassungsregime oder Verfassungsbrecherregime ist, Überraschung, Überraschung, das genaue Gegenteil. In der Jungfreiheit lesen wir, die Zahl der unerlaubt eingereisten Migranten nach Deutschland hat im ersten Quartal 2024 ein 5-Jahres-Hoch erreicht. Insgesamt registrierte die Bundespolizei von Januar bis März rund 20.000 illegale Grenzübertritte. Also ich bleibe dabei, das Ganze ist gewollt und es läuft genau nach Plan. Es wird aktiv befördert, es wird von der Politik das eine gesagt und das andere getan und es wird immer so weitergehen. Ich glaube, genau das wollen sie so, Melina.
Schauen wir mal.
Naja, ja, es gibt ja so einen Hinweis.
Ja, ich bin halt nicht ganz so sicher wie du, dass das alles ein Plan ist und dieser ganze Plan wird, ich weiß, jetzt kommt die nächste Kommentar-Armada. Jetzt komme ich mit Echsenmenschen, genau. Jetzt kommt die nächste Kommentar-Armada. Aber ich glaube, ja, natürlich ist das von einigen so gewollt, aber ich glaube nicht, dass da jetzt der ganz große Plan dahinter steht. Ich glaube, dass sich das so auch durch diese, sagen wir mal, durch diesen vorauseilenden Gehorsam, der ja sehr deutsch ist und der in Deutschland immer kommt, dass dann alle mitmachen gleich, ja, das kommt von irgendwo her und alle machen mit und alle rennen mit und dann kommt natürlich dazu, dass man nichts sagen darf dagegen, ja, gegen zum Beispiel gegen eine Überfremdung oder dass zu viele Migranten kommen, dass das Deutschland nicht verkraftet, bist du rechtsextrem, da halten die Leute die Schnauze. Also es passiert all das, was du sagst. Ich bin halt nicht sicher, dass da der göttliche Plan dahinter steht, der dann auch genau.
Wer hat denn jetzt von göttlich?
Der dann genau funktioniert. Ich, ja,
okay. Jetzt mokierst du dich mit so, indem du das in irgendwie esoterische Nähe rücken möchtest. Ich habe nichts von göttlich gesagt und ich habe auch nie gesagt, dass sich da irgendwelche Leute unter einer Pizzeria treffen und irgendwelche Weltverschwörungen aushecken, sondern sie sagen das ja ganz offen und sie handeln auch ganz offen. Das lesen wir dieser Tage übrigens auch in der Jungen Freiheit, die das wie bestellt als Beleg dafür, schreibt sie, bei der spektakulären Razzia, die jetzt stattfand in Köln, gegen Schleuser, die Ausländern Aufenthaltsgenehmigung verschaffen, nimmt die Polizei öffentlich weitgehend unbemerkt auch mehrere Politiker fest. Unter den mutmaßlichen Mitgliedern der Schleuserbande sind prominente Mitglieder der nordrhein-westfälischen CDU und SPD gewesen. Die Beschuldigten sollen
reichen. Ja, aber die haben das doch für Geld gemacht.
Ja, wofür auch sonst?
Ja, klar, aber jetzt nicht aus ideologischem irgendwas. Zu einem großen Plan. Die haben sechsstellige Summen dafür bekommen.
Ja,
die sind einfach korrupte Arschlöcher.
Ja, was glaubst du, das trifft doch auf Frau Faeser genauso zu, deine Bezeichnung von gerade. Ich würde mich natürlich distanzieren. Ich würde Frau Faeser nie ein korruptes Arschloch nennen.
Nein, ich auch nicht, aber Ich wüsste auch nicht, dass Frau Faeser sechsstellige Beträge gibt, bekommt von ausländischen Reichen.
Natürlich, das, nein, nicht von Ausländern. Die bekommt aber sechsstellige Beträge dafür, dass sie das Land mit Ausländern überflutet. Das kriegt sie nämlich von Zwangsgebühren, die da Steuern heißen. Also das ist doch genau der Punkt. Natürlich machen sie das nicht aus irgendeiner Ideologie. Die sind nicht getrieben. Also es gibt bestimmt auch einige, die sind hassgetrieben auf die Bürger dieses Landes. Das sagt ja Herr Habeck zum Beispiel, wie zum Kotzen er Patriotismus findet. Ich glaube, da sind wir vielleicht wieder beieinander.
Also inzwischen, als es beim DFB um den Ausstatter ging, hat er Standortpatriotismus gefordert.
Politische Flexibilität. Nein, ich gebe dir völlig recht. Also ich glaube auch nicht, dass die handelnden Politiker, die diese Immigrantenflut hier erzeugen, irgendwie aus ideologischen Gründen handeln, sondern die wissen ganz genau, dass ihre eigene Existenz, ihre persönliche Freiheit sogar und vielleicht sogar ihr Leben davon abhängt, dass sie sich in diesem Posten da weiter reinretten oder dass das sozusagen auf ihrem Posten halten. Und natürlich holen sie sich ins Land die Menschen, die sie in Uniform stecken können, die Menschen, die sie am ehesten wählen werden dafür, dass sie sie reingelassen haben und mit Sozialleistungen überschütten. Das Ganze ist gar komplett kalkuliert. Das ist Macht und Geldgier, die
aber
sie treibt.
Aber möglicherweise falsch kalkuliert. Also ich meine, wenn es demnächst angekündigt ist ja schon eine islamische Partei gibt in Deutschland, ja, dann werden all diese Leute diese Partei wählen und wahrscheinlich nicht die Grünen oder die SPD. Also diese Nummer kann der Unterwerfung von Michel Ulbeck noch ganz schön nahe kommen, wenn das so weitergeht und wenn das das Ziel sein soll.
Aber ich meine, die zumindest eine politische Regel, die dürfte für die auch gelten oder so ein Handlungsprinzip. Und das ist nach mir die Sintflut. Also den Momentanen ist das ja völlig egal, wenn sie sich dann einmal irgendwie aus Altental gerettet haben. Wobei, spannend ist, nee, das denke ich schon. Und die Frage, selbst wenn dann so eine Islamistenpartei an die Macht kommt, dann glaube ich nicht, dass deren erste Forderung die Aufarbeitung der Verbrechen von Nancy Faeser und Karl Lauterbach sind. Also auch das ist für die der bessere Ausgang, als wenn es zu einer AfD oder ähnlichen Übernahme kommt. Also ich halte das alles für hochgradig rational in deren Welt und nicht für esoterisch motiviert.
Ja, esoterisch ist es nicht motiviert. Ich halte sie allerdings auch für göttlich, halte ich nicht für esoterisch.
Okay, also, gut. Das also hat ja religiös, esoterisch spirituell. Nicht spirituell.
Ja, das ist ja nichts Schlechtes. Aber ich glaube, was wollte ich gerade sagen? Ich glaube nicht, dass sie alle auch so fähig sind. Also ich glaube, das ist auch eine große Unfähigkeit bei ihnen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie einen großen Plan verfolgen, dass das alles so extrem rational ist. Ich sehe bei diesen Politikern, vor allem in dieser Ampel, auch eine große Unfähigkeit. Das ist auch etwas, was man nicht ganz außer Acht lassen dürfte.
Also definitiv. Das ist, denke ich, immer wieder so schön bewiesen in Personen solcher Leute wie Annalena und ihrer Kollegen.
Ja, oder wie zum Beispiel Özdemir. Komm, um lustig rauszukommen, gib mir noch ein Özdemir.
Die Özdemir-Pizza und die Özdemir-Staatsvorgaben. Bitte. Ja, wenn du das lustig findest, bitte, versuch das lustig zu machen.
Der möchte doch, das ist so lustig, ja. Der möchte die Deutschen komplett umorganisieren beim Essen, ja, und beruft sich auf die Wissenschaft. Das ist das Schönste. Die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist da gar nicht mit einverstanden, nämlich ein Professor in Harvard, Professor Ludwig, also Professor in Harvard, ne? Der sagt, das ist alles Blödsinn, das haben wir vor 20 Jahren schon gestoppt, so diese Art von Empfehlungen, dieses Fettfreie, das ist nur gut, wenn du die Deutschen fett machen willst. Das sagt also die Wissenschaft aus Harvard zu der Wissenschaft von Herrn Özdemir. Und lustig auch, Professor Düker hat bei mir diese Woche gesagt, die Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft ist völlig bedeutungslos. Also die Wissenschaft, ja. All die. Sobald wir hören, die Wissenschaft oder eine Mehrheitsmeinung der Wissenschaft, handelt es sich um politische Täuschung und Propaganda. Und ich glaube, das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Das stimmt, das ist noch etwas sinnvoll. Dass aus Özdemir mal etwas Sinnvolles wird, das ist auch eine echte Premiere. Ich gratuliere dir zu diesem Kunststück. Es wäre ein Grimme-Preis wert, wenn der noch irgendwas wert wäre, aber vielleicht dann ja irgendwann die Nachfolge. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt es dabei. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und Sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns, den Journalisten Julian Assange aus seiner Folterhaft zu befreien und den Massenmörder Karl Lauterbach der Strafe zuzuführen, nach der seine Taten schreien. Wir sind es, die den Syndikaten von EU, WHO und NATO endlich den Rücken kehren und sie samt aller anderen Besatzer aus unserem Land jagen müssen. Es ist an uns, Deutschland endlich zu dem zu machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon
wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihrem Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 136 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein dank eurer freundlichen Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.